Die wenigen Verse von 3. Mose 12 legen überraschend tiefgehende Zusammenhänge offen. Geburt, Unreinheit, Beschneidung und das Geschehen am achten Tag verweisen weit über kultische Regeln hinaus auf die Lage des Menschen und auf Gottes Heilshandeln. Die zentrale Spannungsfrage lautet, wie kann aus einer von Geburt an unreinen Menschheit ein geheiligtes Volk Gottes hervorgehen? Die Kapitel weisen uns zur Lösung hin, nicht in ersten Worten über Reinheit, sondern in der Kreuzes- und Auferstehungswirklichkeit Christi sowie in der fortwährenden Notwendigkeit, ihn als Opfer im Leben zu erleben. Die angeborene Unreinheit des Menschen. 3. Mose 12 stellt uns eine unbequeme Beobachtung vor Augen: Unreinheit ist nicht nur ein äußerliches Makel, das durch Berührung entsteht, sondern eine Grundverfassung des Menschen. Diese Unreinheit wurzelt im Anfang unseres Daseins und prägt alles, was aus diesem Ursprung hervorgeht. So heißt es in Römer 3,20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz legt die Beschaffenheit der Menschheit bloß, es kann sie nicht reinigen, sondern macht die Notwendigkeit göttlichen Eingreifens sichtbar. Wir sind von Geburt an unrein und bleiben es auch in unserem Leben. Nicht durch den bloßen Kontakt mit etwas Unreinem werden wir unrein, wir sind schon bei unserer Geburt unrein, ja, bereits im Mutterleib. Wenn die Schrift die menschliche Natur als von Geburt an befleckt beschreibt, führt das nicht in Resignation, sondern in die Demut der Erkenntnis, wer seine Herkunft wahrnimmt, erkennt zugleich die Tiefe der Gnade, die nötig ist. Die theologische Folgerung ist klar und tröstlich zugleich, die Erkenntnis der eigenen Unreinheit bereitet den Boden für die Reinigung, die nur Gott wirken kann. In diesem Horizont erscheint das Heil nicht als bloße Korrektur, sondern als Neubeginn, der aus göttlicher Initiative entspringt und den ganzen Menschen erfasst. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Die Einsicht in die angeborene Unreinheit lädt zu einem stillen, ehrlichen Blick auf das eigene Herz ein, der nicht zerstört, sondern empfänglich macht für die heilende Gnade Gottes. So kann die Erkenntnis unserer Schwachheit uns in ein Leben führen, das nicht auf eigener Leistung ruht, sondern auf dem befreienden Handeln Christi. Beschneidung und der achte Tag als Bild für Tod und neue Geburt. Die Praxis der Beschneidung und der Hinweis auf den achten Tag öffnen einen symbolischen Raum, in dem Tod und Wiedergeburt zusammenwirken. Das gesetzliche Gebot nennt nüchtern in 3. Mose Kapitel 12 Vers 3, und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Diese knappe Vorschrift ist im kulturellen Kontext ein Zeichen des Abtrennens des Fleisches, doch in der Typologie weist sie tiefer. Beschneidung markiert das Abschlagen dessen, was dem neuen Leben im Weg steht, das Aufgeben des alten Menschen, ein Schnitt gegen die Wurzel der Sünde. Nachdem wir in die alte Schöpfung hineingeboren worden waren, verweilten wir dort nur 7 Tage. Am achten Tag, dem Tag der Auferstehung Christi, begann für uns ein Neuanfang. Der achte Tag tritt als zeitliche Wendung auf, er geht über die 7 Tage der alten Ordnung hinaus und eröffnet eine neue Woche, einen neuen Anfang. So heißt es in Epheser 2,5, auch uns, als wir in den Verfehlungen tot waren, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Die Kombination von Beschneidung und dem achten Tag deutet auf die vollmächtige Wirklichkeit, das Sterben des Alten und das Aufgehen eines neuen Lebens in Christus. Damit wird die äußere Geste zur inneren Wirklichkeit des geistlichen Todes und der Auferstehung. Die biblische Typologie verbindet damit Sakramentales und Wirklichkeit, Beschneidung als Bild des Abtrennens des alten Menschen und der achte Tag als Sinnbild der Auferstehung laden zu einer verkörperten Hoffnung ein. Dieses Bild darf nicht in Ritualismus erstarren, vielmehr weist es auf die Erfahrung hin, in der das alte Leben begraben und das neue empfangen wird, ein Geheimnis, das Leben schafft, weil Christus aufgehoben hat, was uns trennte. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Auch uns, als wir in den Verfehlungen tot waren, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Vor dem Bild von Beschneidung und dem achten Tag darf Ruhe einkehren, es ist nicht die eigene Kraft, die das Alte vollends beendet, sondern die Wirklichkeit von Tod und Auferstehung in Christus. Aus diesem Gesetz der Gnade erwächst die leise Gewissheit, dass jeder neue Tag die Einladung zur Teilnahme an Gottes Neuanfang birgt. Christus als Brandopfer und Sündopfer für unser tägliches Leben. Die Kultordnung nach der Geburt verlangt nach Opfergaben, Brandopfer und Sündopfer treten auf, wenn die Unreinheit geprüft und abgegolten werden soll. Die neutestamentliche Lesart bringt diese Opfer auf Christus hin. Hebräer 10, 5, 7 sagt, darum sagt er bei seinem Kommen in die Welt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Dann sagte ich, siehe, ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Die Worte zeigen, dass die äußerlichen Opfer nur vorausdeuten auf das fleischgewordene Opfer des Menschensohnes. Nachdem die Unreinheitsprüfung abgeschlossen war, mussten ein Brandopfer und ein Sündopfer dargebracht werden. Das bedeutet, nachdem unsere angeborene Unreinheit vollständig beseitigt ist, benötigen wir Christus als Brandopfer für unser Nichtgehören zu Gott und als Sündopfer für unsere Sünde. Sowohl das Brandopfer als auch das Sündopfer sind Christus. Theologisch lassen sich zwei Funktionen unterscheiden: Das Brandopfer weist auf jene absolute Hingabe hin, durch die Gottes Zielbesitz von einem Menschen nimmt, das Sündopfer weist auf die stellvertretende Übernahme der Schuld und ihrer tilgenden Wirkung. In Christus begegnen beide Dimensionen vereint, er ist unser Brandopfer für ein Leben, das Gott gehört, und unser Sündopfer, das die Schuld tilgt. Das bedeutet nicht, dass die Heilsgeschichte mit einem einmaligen Akt endete und uns seither nichts mehr betrifft, vielmehr ist die tägliche Erfahrung des Glaubens ein fortwährendes Leben in der Wirkung dessen, was Christus als vollendetes Opfer ist. Aus dieser Deutung erwächst eine lebenspraktische Konsequenz für das persönliche Gehen, es geht nicht um ritualierte Wiederholungen, sondern um ein Bewusstwerden und Einverleiben dessen, was Christus als Opfer vollbracht hat. In der Spannung von vollendeter Erlösung und fortwährender Abhängigkeit zeigt sich Gemeinde- und Persönlichkeitsleben als eine Berufung zur beständigen Anteilnahme an Jesu Hingabe, nicht durch eigene Leistung, sondern durch Empfang und Antwort in Dankbarkeit. Darum sagt er bei seinem Kommen in die Welt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Die Vorstellung, dass Christus sowohl unser Brandopfer als auch unser Sündopfer ist, schenkt Ruhe und Antrieb zugleich, Ruhe, weil das Heil vollbracht ist, Antrieb, weil das geliebte Christsein die tägliche, dankbare Teilnahme an dieser vollendeten Wirklichkeit ist. So darf das Herz sich immer wieder neu in die Arme des Erlösers sinken lassen und von dort aus in sanfter Kraft wachsen. Herr Jesus, öffne unsere Augen für die Tiefe deiner Rettung, dass unser Ursprung nicht das letzte Wort über uns hat, weil du durch Tod und Auferstehung für uns gehandelt hast. Lass uns in der Gewissheit ruhen, dass du nicht nur unsere Schuld getragen, sondern uns auch das Leben gegeben hast, und erfülle uns mit deinem tröstenden Frieden und erneuernder Kraft für jeden Tag. Amen.